Jazzmusik entsteht jetzt und hier, in diesem Moment. Viel Spaß mit der Sendung Jazz und hier mit Jan Hampe.
Herzlich willkommen. Wie schön, dass Sie mit dabei sind hier bei Jazz und hier. Und wir sind hier an einem ganz besonderen Ort heute. Ich bin Jan Hampe. Freue mich, dass Sie mit dabei sind. Wir nehmen Sie heute mit an einen Ort, an dem Musik entsteht. Das gab's noch nie in der immer noch kurzen Geschichte von Jazz und hier. Wir werden erleben, wie ein Musikstück entsteht. Und am Ende dieser Sendung werden wir die Weltpremiere erleben. Ja, nicht nur eines Stückes, einer ganzen Symphonie. Geschaffen hat sie unser heutiger Gast. Genauer gesagt, wir sind heute zu Gast, denn er hat uns eingeladen. Er ist Musikproduzent, Komponist, Gitarrist, Dozent. Er ist Julian Scacella. Hallo Julian.
Hallo Jan, schön heute bei dir in der Sendung zu sein.
Und wie schön, dass wir heute bei dir sind in deinem Studio. Es ist das Muli Studio in Fischbeck. Ein hochprofessionelles Studio auf dem Dorfe. Darf man sagen, es ist nicht nur ein Dorf, es ist mein Dorf, das Dorf, in dem ich groß geworden bin. Und ich bin völlig begeistert, dass hier ein professionelles Tonstudio steht, das du aufgebaut hast. Wann?
Seitdem ich hierher gezogen bin. Mittlerweile 2 Jahre her. Aber man muss auch sagen, Fischbeck ist ein besonderes Dorf. Zum einen, du wohnst hier.
Danke.
Aber dann aber auch noch, hatten wir gesagt, hier ist Europas größtes Online-Drum-Geschäft gleich drin. Und wir haben alles Wichtige, was man so braucht im Fischbeck. Und gleich nebenan ist die schönste Stadt der Welt, Hameln.
Du verteilst die großen Komplimente, du hast natürlich vollkommen recht. Fischbeck, die ganze Welt in einem Dorf.
Kann man so sagen. Jeder kennt jeden.
Und die Welt der Musik kommt nach Fischbeck und das haben wir dir zu verdanken, denn seit über 2 Jahren lebst du hier inzwischen, hast ein Studio, du nimmst dir deine Produktion auf, aber es kommen ja auch Musikerinnen und Musiker, die das Studio buchen können und die ja was aufnehmen und die hatte gerade erst vor kurzem wieder hier.
Ja, ganz korrekt. Also es kommen ja immer wieder regelmäßig Bands rein. Zuletzt war die Pat Metheny Combo der Hochschule für Musik, Theater und Medien da. Eine junge neue Künstlerin hat ja gerade angefangen, ihre Single zu produzieren. Das wird noch ein bisschen weiter bearbeitet. Das war die Carina Zimmert zum Beispiel. Aber auch weitere Bands kommen hier mal wieder vorbei. Das ist halt sehr breit gefächert, von Akustikbands, Streicherensembles bis hin zu Disco Top 40 Band. Hier ist eigentlich alles zu Hause.
Und es ist genauso, wie man sich das vorstellt, ein Studio im Keller. Ja, hat das eine besondere Eigenschaft? Ist es einfach besser, wenn man so unter der Erde ist? Kann man da einfach lauter sein? Oder was ist so der Grund? Ist die Akustik da besser?
Also an dieser Stelle war es tatsächlich, das Haus hat es einfach so hergegeben. Es war hier unten so eine Art Bürofläche. Und dann hatte man schon alle Räume so richtig schick, mit einer schönen Deckenhöhe, mit einem separaten Eingang. Alles war perfekt mit direkter Glasfaserverbindung und so weiter. Wo man gesagt hat, so perfekt zu Corona-Zeiten, was anderes braucht man doch gar nicht. Und dann brauchte man eigentlich nur noch die Akustikmaßnahmen, die man hier so sieht, aufbauen. Die haben wir auch alle selber konstruiert und nach quasi ertestet, bis es die akustischen Bedingungen erfüllt hat, die wir wollten. Ne?
Denn wir sitzen ja hier genau im Herz eigentlich des Studios.
Das nennt man hier Regie tatsächlich. Der Aufnahmeraum ist da drüben, wo du das Schlagzeug gesehen hast. Und die Regie ist das Herzstück, weil dort quasi der Tontechniker sitzt. Und eine Art klingt für die meisten wie ein fast schalltoter Raum, der die Eigenschaft hat, dass man, wenn man über diese tollen Lautsprecher, die man da vorne sieht, für die Zuhörer, man muss sich einfach große Hi-Fi-Lautsprecher vorstellen. Ungefähr so sieht das Ganze aus, mit einem schönen Subwoofer. Und dann kann man tatsächlich sich so von so einer Wand zuberieseln lassen. Und der Klang klingt eigentlich fast so, wie man das im Normalfall eher von Kopfhörern kennt oder einer richtig guten, teuren Hi-Fi-Anlage in einem sehr, sehr guten, akustisch optimierten Raum. Das hat man heutzutage eher seltener. Deswegen vergleiche ich das tendenziell lieber mit einem Kopfhörer.
Daneben ist der Aufnahmeraum. Worauf kam es da an? Da stehen ja auch Instrumente.
Sehen kann man es ja sowieso in unseren Videos. Das heißt, da kann man sich schon mal ein Bild von machen. Das ist wie ein großes Wohnzimmer. Aber allerdings, statt dass da ein schöner Flatscreen und Anlage und Sofa stehen, hängen da ein Haufen Gitarren. Das ist so mein Kernkriterium in diesem Studio.
Wie viele insgesamt?
Mittlerweile habe ich so 32 Stück. Ich weiß, das klingt sehr verrückt, aber
Du bist ja auch Gitarrenlehrer.
Musiker sind verrückt einfach so. Jeder hat so seine nostalgische Sammlung und bei mir sind es halt die Gitarren an der Stelle. Und als Gitarrist braucht man das ja, ist ja mein Werkzeug. wenn man so möchte. So. Genau. Und so kann man sich nochmal schönreden.
Du hast ja wirklich da eine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Von daher ist ja sozusagen der Beruf und die Leidenschaft, die geht da eins ins andere. Also da sind die Gitarren. Es ist auch ein wunderschönes Schlagzeug da.
Das Schlagzeug ist ein richtig schönes. Es wurde gebaut zu meinem Geburtsjahr, 1995. Das war das Kernkriterium des Kaufes fast schon. Sehr, sehr schönes Ding. Dann, klar, Klavier da drüben. Natürlich die akustischen Baumaßnahmen sieht man dort, ne? Diese sogenannten Diffusoren, das sind solche Holzdinger, die sehen so ein bisschen aus wie bei diesen schönen Wohnzimmern, die man heutzutage hat mit diesem Einrichtungsstil, dass man so ein bisschen Holzoptik überall hat. Und dann hat man überall diese komischen Kissendinger, das nennt man Absorber, das macht den Schall weg und dann klingt halt die Stimme so wie hier bei uns gerade im Raum, als ob man gerade ins Ohr flüstert, also richtig direkt. Und das ist halt das Schöne in dem Tonstudio, wenn man das einmal alles richtig eingerichtet hat, dann merkt man das schon, wenn man reingeht, dass diese Akustik so eine Ruhe ausstrahlt. Und ich bin sehr gerne in diesen Räumen deswegen auch, weil alleine man hier sehr, sehr gut arbeiten kann und so eine ruhige Atmosphäre hat.
Hast du dir damit einen Jugendtraum erfüllt? Du hast ja wahrscheinlich schon früh angefangen, Musik zu machen. Du bist jetzt 28 auf dem Weg zur 29, aber du hast ja wann angefangen?
Mit dem Tonstudio, also man müsste eigentlich andersrum anfangen. Das Tonstudio ist mit mir gewachsen. Aus dem kleinen Kinderzimmer, da gab es so ein kleines Interface, das hatte nur so zwei Eingänge.
Wo man die Instrumente dran schließt
genau.
Und verschiedene.
Und damit kann man so aufnehmen sozusagen. Und da gab es halt damals so eine Software, mit der habe ich dann halt aufgenommen. Das war halt damals Hightech, mehr konnte man erstmal nicht kaufen.
Wie alt warst du da?
Da war ich so 12, 11, irgendwie so rum. Davon gibt's auch noch die ersten CDs. So habe ich dann quasi meine ersten Ideen aufgenommen und auch kennengelernt, aha, da gibt's noch so eine andere Welt, wenn ich hier aufnehme. Und dann hat man halt seine Praktika gemacht, Ausbildung und so weiter im Tontechnikbereich und so weiter nebenbei und hat dann so festgestellt, so vielleicht bräuchte ich doch noch ein Mikrofon, dann kauft man sich das Mikrofon. Ist so wie bei fast allen Leidenschaften, das wächst so mit der Zeit, genauso wie beim Gitarrespielen die Gitarrensammlung zugenommen hatte. Zum Beispiel wir beide reden gerade in teure Röhrenmikrofone, das ist halt ein Träumchen. Und dann hat man da seine Mikrofonverstärker und so ein Krams und nach, das hat auch sowas mit Nostalgie zu tun, kommt da so eine Equipment-Sammlung zustande, die zum einen nicht nur aus dem Interesse entstanden ist, sondern immer mit einem spezifischen Hintergrund. Ich brauche ein Mikro, weil ich gerade das und das machen will, zum Beispiel. Das Mikro, wo du reinsprichst, das war eins meiner ersten richtig guten. So ein AKG. Und das, wo ich reinspreche, das kam dann später dazu, weil ich gesagt habe, ich brauche was Ähnliches, weil ich habe halt immer mehr Musiker tendenziell hier. Wir haben hier so knapp 40 Eingänge. Das heißt, 40 Instrumente kann man theoretisch, wenn man nur mit einem Mikrofon arbeiten würde, aufzeichnen. Macht man meistens nicht. Man nimmt mehr Mikrofone für ein Instrument und so Klangfarben zu haben. So entsteht dann halt ein Studio über die Zeit hinweg.
Also es ist gewachsen und an jedem Stück, da hängt eine gewisse Erinnerung. Das klingt ja auch ganz organisch. Also das ist wirklich mit dir gewachsen und so wie auch deine Laufbahn langsam Fahrt aufgenommen hat. Und vielleicht bringst du uns gerade mal auf den Stand, was machst du derzeit? 2023 ist das Debütalbum deines Künstlerkollektivs Safe erschienen, Reizüberflutung. So bist du wirklich ganz vielen auch bekannt geworden, aber du warst ja vorher schon aktiv, hast CDs aufgenommen und warst auch ein ganz gefragter Gitarrist. Was sind so gerade so deine Baustellen?
Ja, also gerade bin ich ja vor allem im Wiki Lur immer freitags tätig.
Du bist der neue Big Band Boss.
Ich bin der Big Band Leiter. Boss sagt man nicht. Wir sind eine Gemeinschaft, alle sind da gleichberechtigt schon. Nur ich sag da so ein bisschen, klingt wo die so Richtung gut. Lang geht. Ne?
Ja, klingt so gut. Klar, du bist der neue Leiter. Du bist der Nachfolger von Udo Mello dort.
Genau, also ich habe die Big Band übernommen als Leitung und muss sagen, das macht irre Spaß. Jeden Freitag bin ich dort und habe mit den Jungs und Mädels das Privileg, schön Musik zu machen. Wir sind gerade dabei, ein neues Repertoire zu erarbeiten und so eine große Reise, die sie immer in der Wikilu machen, namens Wernigerode, wo man einmal darüber fährt und eine Woche lang gemeinsam mit den Kids eine richtig schöne Woche Musik macht in den verschiedenen AGs. Und das ist wirklich eine schöne Sache. Dann natürlich als Gitarrenlehrer ist man unterwegs. Und gerade bin ich vor allen Dingen am Schreiben, denn wir machen ganz viele Konzerte demnächst mit dem Safe Künstlerkollektiv, die etwas größer sind als sonst, mit vielen Stargästen aus ganz Europa, die wir auch teilweise nach Hameln, Hessisch-Ollendorf, Hannover mitbringen. Und da muss kräftig neue Musik kommen, denn da werden Leute spielen, die Gäste müssen ja natürlich auch ihre eigenen Stücke spielen und wir müssen auch da mitwirken und dementsprechend wird da schon kräftig, also die Festplatte meines Rechners ist kräftig am Brennen beim Abspeichern, da passiert eine Menge auf jeden Fall.
Und du wirst uns heute Einblick gewähren in deinen Kreativprozess und in das, was da jetzt ganz frisch entstanden ist, eine ganz besondere Symphonie. Aber noch mal ein bisschen was zu eurem Repertoire, denn ihr seid letztes Jahr ganz groß rausgekommen mit eurem Debütalbum Reizüberflutung. Seitdem ist eine ganze Menge passiert. Wer gehört zu Safe dazu?
Also das Safe-Künstlerkollektiv, wir haben gerade einen Besetzungswechsel hinter uns. Im letzten Jahr hatten wir ja vor allem mit Nico dem Sobek am Akkordeon gearbeitet, mit Yoshi Okura an der Geige. Oliver Mascarenhas war immer wieder dabei als Stargast am Cello vom NDR-Orchester aus Hannover. Mario Ehrenberg-Kämpfe am E-Bass und Simon Schröder am Schlagzeug. Also das war so ungefähr die Grundbesetzung. Dann kam immer wieder mal ein neuer Pianist rein und raus. Da hatten wir vor allem im letzten Jahr mit Simon Asmus zusammengearbeitet. Und in diesem Jahr haben wir so ein bisschen Besetzungswechsel, weil ich wollte halt ein bisschen neue Klangfarben dazu bringen. Also wir haben es größer, wir haben jetzt 10 Leute. Vorher waren wir 6, also sind nochmal 4 dazugekommen. Das heißt, man wird jetzt sich freuen können auf einen Saxophonisten namens Volkan Tann, den wir gesehen hatten zum Beispiel bei unserem Big Band Konzert in Hamelner Wikilu, wo wir die Big Band Night neulich hatten mit der fetten Hupe. Da war er einer der Solisten, der da mitgewirkt hatte zum Beispiel. Und Volkan kenne ich halt übers Studium, ist ein super cooler Saxophonist, der in sehr, sehr vielen tollen Projekten mitarbeitet und der einfach mich bei dem Aufnahmetag so geflasht hat, dass ich gesagt habe, ey, das müssen wir ja immer dabei haben. Das ist einfach ein richtig cooler Typ. Hatte dann seine, so wie ich mit meinen Gitarren, hatte dann einen Haufen Saxophone dabei. Bassklarinette, normale Klarinette, Tenorsaxophon, Sopransaxophon, weißt du, so einen Haufen Metall mitgebracht. Es hat so geschimmert, da kam gute Musik raus, hat super geklungen. Das hatte einen neuen Effekt gehabt. Ebenso wollte ich halt unbedingt mal Sänger dabei haben. Also die Stimme, gerade in diesem Genre, wo wir unterwegs sind, ist sehr vielseitig einsetzbar. Wir haben Metal-Leute schon mal gehabt, Sänger, die klar singen, aber es gibt ja auch Opernsänger. Hast du schon mal Opernsänger im Jazz-Kontext gehört?
Denn das zeichnet ja Safe aus, diese verschiedenen Genres, die ihr da miteinander kombiniert. Es hieß ja im letzten Jahr Jazz meets Classic meets Metal. Jetzt kommt Oper noch dazu.
Sagen wir mal, es heißt jetzt Jazz meets Classic meets Metal extended, erweitert. Also ich hatte ja vorher die Geigen vor allen Dingen und das Akkordeon und Cello dabei, verschiedene KünstlerInnen, die quasi diese Instrumente aus der Klassik, die man vor allen Dingen kennt als erstes, daran denken viele als erstes, eingeschleust. Ich habe häufiger jetzt mit ein paar aus der Klassik, mehr aus der Opernecke, Sängern gearbeitet und kam dann zum Schluss, mal ganz ehrlich, warum nicht so eine Sängerin mal in diesem Kontext einschleusen und mal einfach gucken, was passiert. Eigentlich sollten wir das im letzten Jahr aufführen im Summer Jazz Festival in Pinneberg, damals mit der Sängerin Sophia Revier. Das hatte damals dann aber aus zeitlichen Gründen nicht funktioniert, um das umzusetzen. Und dann kam dieser Moment, dass wir gesagt haben, hey, dieses Stück wollen wir neu aufnehmen, was wir dafür komponiert haben. Dann bringen wir doch eine Sängerin mal mit ins Spiel. Und da hatten wir Emilia, eine andere Sängerin, nochmal mit eingeladen, die aus der Ukraine kommt. Und sie hat halt Ambitionen zum Metal und konnte halt sehr gut andocken dort in dem Moment. Mit unserem Metal-Drummer zum Beispiel, Simon und so weiter. Das hat halt super funktioniert. Und ich wusste nicht, was an dem Tag passiert. Ich bin mal ganz ehrlich, wir hatten da so viele Leute in einem Raum. Wir haben eine Live-Aufnahme gemacht, 3 Tage. Tag 1 hatten wir nur die Rhythmusgruppe hier, sprich Schlagzeug, Bass, Gitarre und Klavier.
Das ist heute die Weltpremiere hier.
Das ist jetzt die neue Single, Symphonie des Lebens.
Und was ganz Besonderes, dass du uns hier die Möglichkeit gibst, dass wir das ganze Stück auch mal spielen können. Da wollen wir natürlich genau wissen, wie das entstanden ist. Du bist ja der Komponist für Safe.
Korrekt.
Oder wie genau entstehen die Stücke? Also setzt du dich hin und sagst, wir brauchen jetzt mal wieder das oder ich will was schreiben für diese Zusammensetzung. Wo ist da der Beginn? Oder trefft ihr euch zusammen und sagt, komm, wir werfen mal alle Ideen zusammen?
Ich schreibe tatsächlich komplett alleine die Stücke und entscheide jedes Mal mit dem Hintergedanken natürlich, wer in der Besetzung spielt, in welche Richtung es geht. In letzter Zeit hatte ich halt das Gefühl, dass ich mich immer an eine Sache festklammer, so ein Soundideal, was ich versuche, indem ich immer krasse Kontraste gegeneinander fahre und so weiter. Und das wollte ich in diesem Jahr ein bisschen mal ändern und zwar alles fließender gestalten und über schöne Zeiträume, dass man sagt, so, ich habe da so eine Synergie aus vielen Elementen. Und das habe ich halt durch die Erfahrung, im letzten Jahr hatten wir echt das Privileg, schöne Konzerte zu spielen in Hamburg, in Köln, in fast allen Großstädten, Berlin. und dadurch auch viel Feedback zu bekommen von Leuten, die zugehört haben, von Mitmusikern, die die Konzerte gemeinsam gemacht haben und auch von den Veranstaltern. Und da sind so viele Eindrücke gewesen. Darüber kann man Bücher schreiben und darüber schreibe ich jetzt Stücke letzten Endes.
Kannst du mal so ein paar konkrete Feedbacks benennen, die dich jetzt wiederum inspiriert haben, das mit einfließen zu lassen?
Ja, zum Beispiel kam immer wieder der Spruch so, warum gibt's denn keine Sängerin bei euch? Zum Beispiel nicht so, ja, aber dann erzähle ich doch eine feste Geschichte. Meistens ist das doch mit Text gebunden. Ich glaube, es war im Jazzclub Minden oder in Holzminden, einer von beiden, hatte ich das Feedback auf jeden Fall bekommen, wo ich gesagt habe, so, es gibt ja aber auch den Jazz-Scat, wo man ja zum Beispiel auf Silben singt und dann erzählt man halt nicht die ganze Geschichte. Wir durften in Hamburg in Pinneberg beim Summer Jazz Festival spielen. Da hatten wir als Headliner mit Oliver Mascarenhas gearbeitet und da hatte er kurz gesungen. Und dieses Momentum, dass wir gesagt haben, Mensch, da singt wer, da ging mein Herz auf, da ging die Sonne auf und ich habe so gesagt, so wow, okay, das haben mir jetzt schon zwei Leute mehr oder weniger gesagt. Ich selber habe schon immer mal mit der Idee gerungen, jetzt haben wir es mal ausprobiert, es ist gut gelaufen. Jetzt müssen wir nur noch was irgendwie Grenzen sprengt, auf dem Radar packen. Und da kamen dann plötzlich die Klassiksänger um die Ecke, die einen Begleiter gebraucht hatten. Und ich habe so gedacht, so why not? Challenge accepted, wir probieren es jetzt mal einfach. Obwohl alle tatsächlich aus der Band gesagt haben, so, na, ob das funktioniert, keine Ahnung, wir müssen das einmal hören. Und selbst die ganzen Veranstalter, als ich gesagt habe, so, ihr müsst die Aufnahme von der neuen Single hören. Wenn ihr die gehört habt, dann versteht ihr diese Sache, weil die meisten denken halt nur an Klassik, an dieses, na, dieses Ding. Und das halt in Kombination mit Metals klingt schon für manche skurril, aber dann noch mit Jazz. Okay, dann sagt man so, habe ich noch nicht gehört. Und ich dachte, genau dieser Spruch, habe ich noch nicht gehört, warum nicht? Das muss dann mal geändert werden. Jetzt müssen wir mal eine Aufnahme schaffen, wo Jazz, Klassik und Metal auch mit Gesang geändert werden. Und dann habe ich halt bewusst gesucht nach Sängern, die zum einen das Talent besitzen, zwischen diesen Stilen ein bisschen zu switchen und zum anderen auch so ein bisschen die Grenzen ausloten wollen. Ne? Also sich so richtig reinstürzen und dann so sagen, hey, zum Beispiel Emilia, das ist die Sängerin in der Aufnahme, hatte dann angefangen, lass doch mal wilde Echo-Effekte auf meine Stimme packen. Oder lass die mal verfremden mit weiteren Effekten. So Sachen, wo man sagt so, Mensch, wir haben jetzt gerade schon ein wildes Objekt reingepackt in ein Szenario, was schon skurril ist und wir machen da noch was drauf, so wie ein extra Gewürz. Und auf einmal verschmelzt das Ganze zu so einem neuen Gebilde. Was ich sage, so, ja, das möchte ich präsentieren, denn dafür steht Safe. Ich möchte zeigen, dass wir Kultur feiern. Wir feiern es, dass da Leute zusammenkommen, die man sonst nie zusammen sieht, an einem Tisch, musikalisch jetzt so als Metapher. Und ich mag es halt, wenn man das mit richtigen, verrückten Nerds macht, die wirklich für ihr Leben da brennen. Du siehst das auf dem Konzert, als wir in Hameln hier gespielt haben. Sie wollen zeigen, was das Ganze ist. Und das macht es zu was ganz Besonderem.
Das heißt, du hast dich denn irgendwann hingesetzt und hast du wirklich eine komplette Symphonie komponiert? Oder wie ist die gewachsen dann?
Also wir haben verschiedene Arbeitsprozesse. Jetzt die Symphonie am Beispiel war ja eine Auftragskomposition vom Summer Jazz Festival Team in Pinneberg. Sie hatten das Motto Jazz meets Beethoven. Und das ist schon eine besondere Geschichte. Sie haben gesagt, wir brauchen eine Komposition für den Tag. Sage ich schon, okay, was brauchen wir vielleicht ein Stück, was ein bisschen Beethoven zitiert. Oliver Mascarenhas war mit dabei, quasi wir waren das Team sozusagen, was die Ideen zusammen mit dem Veranstalter gebrainstormt hat. Ich habe kurz den Raum verlassen und als ich zurückkam, haben sie gesagt, ja, wie wäre denn, wenn wir eine Symphonie schreiben? Also denk mal, ich war kurz 2 Minuten aus dem Raum raus und kam wieder. Aus einem kleinen Stück wurde eine Symphonie mit einem großen Bandteam, mit Beethoven-Zitaten, wo man sagt, so, oh, ich muss vorsichtig sein, so ein großer Meister, ne? Also, ja, oh, Maya, okay. Das heißt, man wollte so alles ausloten, was ging. Und ich fand das eigentlich interessant, weil es passt ja auch irgendwie zum Projekt. Und dann saß ich halt da am Schreiben und das war eigentlich, glaube ich, tatsächlich ein Wochenende, wo ich mich hingesetzt habe von morgens bis abends und total in diese Welt abgedriftet bin.
Wie gehst du da vor? Gehst du von einem Sound aus, gehst du von einem Instrument aus oder von dem Gesang? Oder?
Bei diesem Stück ist tatsächlich anders, als man es normalerweise kennt. Ich habe mir ganz viel Beethoven vorangehört. Einfach die ganze Diskografie. Es gibt so schöne Beiträge darüber, über sein Leben. Total inspirierend. Spannender Mensch, einfach sehr... Auch kontrastreicher Typ, wenn man einfach mal so auf den Punkt bringen will. Und er tatsächlich auch viel improvisiert, wenn man sich damit mal beschäftigt hat. Also ein guter Schnittpunkt für Jazz. Ja, was habe ich dann gemacht? ich habe diese Musik gehört und dann kannst du dir das vorstellen, in meinem Kopf ist so ein kleiner DJ. Der hat das dann sozusagen wie so ein Remix irgendwie zusammengepackt und ich habe dann so mir aufgeschrieben, was hat mir denn überhaupt alles gefallen an dem Beethoven? Sag ich, klar, Beethovens Neunte, kennt jeder, muss irgendwie rein, dieses Thema irgendwie für Elise, kennt irgendwie jeder, dann ist die Akkordfolge von der Mondschein, so, ist auch ganz schön, dann das Gewitter vom, ich glaube Sinfonie Nummer 6 ist das, die hat ein Paukenwirbel-Solo. Sag ich so, ich habe einen richtig coolen Schlagzeuger, wie wär's denn, wenn ich das auf ein Schlagzeug übertrage? Und einfach nur so dieses Konzept erstmal. Dann habe ich mir diese Schnipsel nochmal rausgenommen und so ganz kleine Zitate hier und da genommen. Dann noch, das nenne ich Easter Eggs bei dieser Komposition. Das ist so die junge Sprache für so kleine Überraschungseier, die da drin versteckt sind. Da sind ganz viele Zitate auch aus anderen Sachen, da ist was von ne, Fernsehen, Rundfunksachen sind drin, zitiert, da sind Zitate drin. Also man kann sich das so vorstellen wie ein guter Text, der auf alte Quellen sich zurückführt sozusagen. Da wird etwas zitiert, wo alle sagen, ach, habe ich schon mal gehört. So ein bisschen Musikkenner werden schmunzeln. Und tatsächlich ist es dann so, dass ich mir aufschreibe, ich habe halt einmal ein Notenprogramm, ich habe da meine Besetzung, die gebe ich ein. Und dann überlege ich mir, wer könnte eine Melodie spielen? Und dann kommt der Rest von selber. Und das ist für mich wie so ein Film, der einfach losgeht. Fast schon therapeutische Maßnahme. Jürgen setzt sich hin und dann überlegt er sich eine Geschichte und dann schreibt er sie einmal runter. Und er kann dann auch nicht aufhören. Ich bin dann nicht erreichbar in den Zeitraum, wenn ich das mache. Und schreibe da einmal die Akkorde auf mit meiner Gitarre in der Hand in meinem Wintergarten oben mit meinem Laptop vor mir. Und dann schreibe ich die Sachen einmal auf. Früher hätte ich das handschriftlich gemacht, heute macht man das halt mit dem Laptop. Geht ein Tuck, muss man sagen, Nostalgie verloren, aber ist auch etwas ganz Schönes an der Stelle irgendwie, gerade in Winterzeiten.
Und spielst du das denn gleich ein, was dir so einfällt, oder lässt du das irgendwie vom Programm denn irgendwie generieren, oder wie funktioniert das?
Das spiele ich tatsächlich erstmal auf der Gitarre, meistens, oder singe es. Häufiger kommt tatsächlich das Singen zum Einsatz. Und dann kommt das Smartphone als erstes und dann mache ich so Sprachmemos von dem, was ich da gesungen habe und danach tippe ich es ab in einem Notenprogramm.
Und ganz viel ist ja von dir komponiert an diesem Stück.
Am Ende ist alles von mir komponiert. Es sind nur 3-4 Zitate halt drin verbuttert. Das sind so kleine Melodieteile, das nennt man so kleine Motivausschnitte. Wenn wir uns jetzt im Fachjargon unterhalten wollen. Das heißt, das sind so 2 Takte, die mir gefallen haben. Und die habe ich dann als Basis genommen, um weiter damit zu arbeiten. Ich kann dir ja ein Beispiel zeigen, wenn du
gerne
magst. Hier habe ich so einen riesen Computerbildschirm und ich muss mal kurz gucken, wohin ich scrolle.
Wir sind ja hier im Regieraum und vor uns ist ein riesiger Bildschirm, auf dem das Musikprogramm so nah aufgerufen ist. Und da liegen praktisch alle Takes der einzelnen Musikerinnen und Musiker angeordnet in einem Arrangement. Es ist ein großes Werk geworden. Wir werden es ja am Ende dieser Sendung auch in Gänze hören. Die Symphonie des Lebens.
Ich mach mal einmal kurz Play. Das müsste so im zweiten Satz sich befinden. Ja, der zweite Satz fängt an. So, hat man das Motiv erkannt? Da, 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 da.
Das war aber raffiniert gemacht.
Das ist so eingebaut, dass man es eigentlich gar nicht erkennt, wenn man ehrlich ist. Das hat auch gar nichts mehr groß mit dem Beethoven zu tun. Ich habe es auch in einer anderen Metrik, in einer anderen Tonart. Und es ist nicht mehr ganz das richtige Intervall. Aber trotzdem, es wurde daran so lange rumgedoktert, dass das erstmal was Neues wird. Weil das große Ding war, wovor ich Angst hatte bei diesem Ding, ist, dass alle sagen, ja, der hatte halt versucht, an Beethoven rumzufuschen. Da habe ich gedacht, aber warum muss das denn mit Beethoven in Assoziation laufen? Gut, die Inspiration, ne, Symphonie des Lebens, klar, aber mehr auch nicht letzten Endes, weil davon gab es schon genug und ich will mich auch nicht in Bedrulle packen an der Stelle, weil das ist ein Großmeister und der hat allen Respekt verdient. Bloß habe ich halt gedacht, wie cool wäre es denn, das Ganze mit Metal zu machen und mit Jazz-Akkorden. Das heißt, was man hier hört, ist eigentlich erstmal, wenn ich jetzt mal nur die Gitarren mir anschaue, ich glaube, da würde keiner jetzt auf die Idee kommen, dass das jetzt was mit Beethoven oder hier machen wir mal den Bass noch dazu, nehmen wir mal Bass und Gitarren und hören da mal einfach rein, was kommt. So. Das könnte vielleicht eine Dream Theater Band sein oder sowas, so Progressive Metal. Vielleicht jetzt nehme ich noch das Schlagzeug dazu. Der ist da oben. Da hört man schon den Hall von dem Gesang noch rumgeistern. Aber wenn ich jetzt, nehmen wir mal das Klavier, das Cello, weil da hat ein super Cellist, der Oliver, mitgespielt, hier vom Orchester NDR, und eine Geige und das Akkordeon und das Saxophon aus dem Raum nehme, dann klingt das ganz schön skurril. Pass mal auf. Jetzt hätte es schon eher einen klassischen Charakter, oder? So, jetzt nehmen wir mal meine Sängerin dazu, die da rumgeistert mit dem Echo die ganze Zeit. Wo ist die? Lass mal schauen. So, hier habe ich meine Stimmen. Man muss sich vorstellen, ich habe hier grandiose 68 Spuren durchzuschauen.
Nicht schlecht.
Und ich muss mal einmal durchsteigen, dass ich auch ja den richtigen Track hier auswähle. Hier, da ist meine Sängerin Emilia. Die packen wir jetzt mal dazu. Und schon hat das diesen Operntouch, ne? So, jetzt machen wir die ganze Band. Da sind halt Elemente wie in der Klassik hier, dass das Orchester sich quasi mehr oder weniger den Ball zuspielt, wie beim Fußball. Erst spielt einer das Motiv, dann spielt der nächste.
Aber das können wir vielleicht auch mal klären. Wie geht die Dramaturgie dieser Symphonie? Also sie besteht aus verschiedenen Sätzen. Vielleicht kannst du das mal erzählen, wie das aufgeteilt ist und wie das dramaturgisch gedacht ist.
Die Symphonie des Lebens trägt zwar den Titel einer Symphonie des Lebens, ist aber eigentlich nur der erste Satz einer Symphonie, nämlich die sogenannten Hauptsatzformen, die man im Gymnasium so schön immer wieder lernt, wenn man sein Abitur sich vorbereiten möchte. Wir haben es hier mit einem dreiteiligen Stück zu tun. Der erste Teil ist meistens ruhiger, der zweite Teil haut einmal richtig drauf, plus halt mit Orchester normalerweise, und der nächste wiederholt das Ganze so und schließt es ab. So wie bei einem Gedicht so eine Rahmung. Kennen manche aus verschiedenen Kontexten. Oder ein guter Film läuft auch so meistens ab. Ne? So ein Krimi ist ja auch so meistens, der so zurückläuft. Drei Akt und dann hat man's. Hier ist das auch so. Das Ganze entwickelt sich immer mit denselben melodischen Aspekten. Das heißt, am Anfang haben wir ein Motiv, das findet man einfach permanent immer wieder. Damit wird halt in verschiedenen Tonarten gearbeitet. Das Ding entwickelt sich weiter. Das mache ich mit einer Geschichte. Ich habe da so eine kurze Idee. Und dann versuche ich das in so vielen Kontexten wie möglich darzustellen. Und dabei entwickelt sich eine Geschichte von selber erstmal.
Hast du für dich selbst eine konkrete Geschichte dabei vor Augen?
Bei der Symphonie?
Also die, also, oder die das Thema erzählt wird, oder soll das gar nicht?
Bei der Symphonie ist natürlich eine wirklich skurrile Entstehungsgeschichte natürlich, dass man mir alles vorgegeben hat tatsächlich. Das heißt, ich habe einen Haufen an Wünsche bekommen. Der Oliver hatte sich zum Beispiel gewünscht, ich habe da neulich, da sagte er, so ein Konzert gemacht, da haben wir Piazzolla gespielt. Und Piazzolla ist so cool, das muss kommen. Okay, sag ich, also, und was willst du dir? Warte ab. Und zwar gibt es von Piazzolla dieses Fugata. Und ich habe mir angeguckt, was das Fugata ist. Das ist quasi so ein bisschen auch so an Bach, so eher orientiert, also ein bisschen anderer Epoche. Und hatte dann eine Jazzgitarre, ein Akkordeon, eine Geige und ich glaube noch irgendein weiteres Instrument. Und diese Kombination hatte dann quasi dazu geführt, dass er gesagt hat, das war halt cool, dass sie so mit diesen verschiedenen Echos zusammenarbeiten. Das heißt, das meinte ich so eben gerade wie mit dem Fußballspiel sozusagen. Einer gibt den Pass rüber und so ist das auch bei den Instrumenten. Und dann kam dann zum Beispiel diese Passage zustande. So. Und damit endet diese Passage. Und das ist auch das Ende vom ersten Satz. So war auch die Entstehungsgeschichte letzten Endes. Ich hatte angefangen mit einem ersten Rahmensmotiv, hab das entwickeln lassen, wollte einen Haufen Solos machen und dann dachte ich, wäre das Ding erstmal vorbei und dann kam dieses Ding dazu. Und dann dachte ich so, jetzt haben wir schon mal eine runde Sache, denn wir haben schon 5 Minuten erreicht, wenn man da auf den Timer guckt. Ist doch schon ziemlich lang, dachte ich so. Ja, und dann waren wir so weit, dass wir gesagt haben, Mensch, das klingt doch schon mal erstmal rund. Und dann kam der Spruch, ja, aber wo ist das Metal? Und wo ist die Sinfonie? Ich sehe das noch nicht. Und so, okay, habt ihr ja recht eigentlich, ne? Das war der erste Satz also logischerweise erstmal. Und dann heißt also mit anderen Worten, alle Motive, die ich vorher aufgegriffen habe, muss ich jetzt nochmal neu darstellen. Oh weia, habe ich gedacht. Wie mache ich das? Und dann kam ich halt, Gott sei Dank, durch das Thema Metal und krumme Taktarten auf eine sehr schnelle Lösung, dass ich es halt einfach in einem klanglich anderen Körper dargestellt habe. Das haben wir ja gerade gehört mit den verzerrten E-Gitarren und so weiter. Und schon hatte ich einen anderen Kontext und das Ganze entwickelt sich weiter und Gott sei Dank habe ich Jazz studiert. Das heißt, mit Harmonik kenne ich mich aus, dass da sich einmal kurz alles kunterbunt hin und her dreht. Das habe ich dann recht schnell hingekriegt. Als wir dann diesen Apparat, den wir davor gehört haben, geschrieben hatte, dachte ich so, ja, jetzt haben wir es doch langsam geschafft. Und dann hat Oliver einen sehr wichtigen Punkt gesagt, nämlich, du willst ja doch auch die Klassik haben. Warum nicht neue Musik?
Was heißt genau neue Musik?
Neue Musik ist so eine Stilrichtung, die sehr unterschiedlich auffassbar ist. Die meisten kennen das als so atonale Musik heutzutage. Meine Großmutter sagt sehr wertend immer, das ist Katzenmusik. So. ich selber sage dazu persönlich, das ist sehr ausgefuchste Musik. Das heißt, man versucht einfach, alle Elemente, die man bisher gehabt hat, zusammenzupacken und in einem neuen Kontext darzustellen. Und das halt mit klassischen Instrumenten. Das hat halt zur Folge, dass es so ein bisschen wie der Free Jazz und so weiter. Man versucht einfach Grenzen auszuloten. Und deswegen, weil es halt mit dieser Systematik rangeht, habe ich gedacht, müsste es eigentlich wirklich zum Projekt passen. Ist natürlich ein großer Schritt zu sagen, alle Instrumente außer die Klassiker spielen jetzt. Das ist mittendrin im Stück, kurz vor Ende. Leitet das sozusagen ein, leitet den letzten Satz ein. Was haben wir? Akkordeon, Geige, Cello und Gitarre und Bass haben eine Mini-Funktion dort. Einfach nur, ich möchte auch Gitarre spielen am Ende des Tages. Macht mir auch Spaß. Und da möchte ich nicht die Klassiker alleine lassen. Wir können ja mal kurz reinhören. Also wie man hört, das ist ein ruhiger Part und alle Melodien, die man da gerade hört, die hat man am Anfang gehört. Also es ist immer wieder ein Aufgreifen derselben Geschichte, aber in einem anderen Kontext. Wir haben jetzt eine ruhige, bedachte Stelle und die hat einen sehr interessanten Effekt gehabt. Die ganze Zeit ist es laut im Stück. Es wird immer lauter, es wird immer größer, immer bombastischer und jetzt baut es sich halt zurück, was auch Gott sei Dank zum dritten Satz einer Symphonie passt oder einer Sonatenhauptsatzform passt in dem Fall. Und dementsprechend haben wir jetzt unseren Ruhepunkt, der jetzt sich aufbaut. Jetzt kommen meine Streicher wieder rein, nachdem das Akkordeon so ein schönes Melodiechen gespielt hat. Obacht ist geboten. Der gute Hörer wird jetzt die Mondscheinsonaten-Akkordfolge hören. Oder James Bond, je nachdem. Und schon sind wir bei den Grundgedanken vom Anfang wieder angekommen. Also wir sind bei der Rahmung am Ende angekommen und was fehlt natürlich am Ende, um das Ganze abzuschließen? Das Schönste finde ich immer bei jedem Konzert ist das Schlagzeugsolo. Und der Beethoven war wohl auch so ein Fan davon, denn er hat ja das große Gewitter in Symphonie Nummer 6 geschrieben, wo die Pauke einen Haufen lauter Wirbel macht und dazwischen Akkorde geschlagen werden vom Orchester mehr oder weniger, um es runterzubrechen. Jedenfalls in dieser Passage nur. Und ich habe gedacht, ich habe den Simon Schröder, das ist der Metal-Drummer, der kann schnell spielen, das ist wie ein Paukenwirbel, der spielt 1000 Trommeln gleichzeitig bloß, also mehr noch. Meistens hat man ja nur 2 bis 3 Pauken da, weil die Dinger sind schweineteuer und auch schwer zu transportieren und dann alle auch zu bedienen, muss man den Spieler haben. Jetzt habe ich hier einen, der hat ein riesen Schlagzeug aufgebaut, so wie man das aus den 80ern kennt, so ein richtig großes Ding. Der haut dir alles weg. Das Video muss man einfach dann gesehen haben. Dann wird man das sich gut vorstellen können, was da wohl für eine Lautstärke im Raum geherrscht hat, als dieser erste Take auch noch zustande gekommen ist. Wir haben das halt 3-mal aufgenommen, muss man sich vorstellen, von A bis Z und uns dann entschieden, welcher es wird. Und das war halt Aufnahme 1. Und dieses Schlagzeugsolo, das war wirklich was Besonderes an der Stelle, weil das ist ausgeschrieben. Das ist nicht improvisiert oder irgendwas. Ich habe ihm jede Note auf ein Stück Papier geschrieben und er hat sich Gedanken gemacht und das dann runtergespielt. Und das hat halt einfach auch noch geklappt, dass alle zum richtigen Zeitpunkt immer diesen Akkord schlagen. Weil bei diesem ganzen Gerödel, muss man sich vorstellen, müssen wir ruhig bleiben und trotzdem immer cool bleiben. 1, 2, 3, 4, okay. Und dann guckt man sich auch noch so an, man muss mal einfach auf unsere Gestiken im Video gucken. Ich glaube, jetzt ist die 1, oder? Ja, genau. Und dann zack, der erste Akkord und Gott sei Dank sitzt alles immer so. Man ist ja schon immer dabei, aber trotzdem, wir bringen uns an Extremsituationen bei sowas. Und bevor ich jetzt hier so weiter rede, schauen wir doch mal einfach mal rein in diese lauten Passagen. Jetzt fängt das Schlagzeug so an langsam. Und ich spule mal jetzt einfach weiter, damit man nicht zu viel spoilert, was gleich kommt. Also da wird ein Riesengewitter wirklich kommen. Also man hört es schon, da ist auch Trommelwirbel und allen drum und dran und man kann sich auch das pompöse Outfit von damals vorstellen. Ja, das geht alles klar. Nur der Kontext ist anders. Das ist jetzt halt Metal gerade. Und ich finde es halt spaßig. Man kann anscheinend wohl, obwohl die Musik so lange zurück ist, ist sie doch irgendwie voll up to date und, ja, wie ich sagen würde, hip. Und hat sehr viele interessante Züge, die man doch mal einmal auspacken kann einfach. Und mit den richtigen Musikern, also ich habe ja hier richtige krasse Nerds dabei, kann man da Sachen rauszaubern. Ohne die würde es natürlich nicht so klingen, muss man auch sagen. Die machen das Ganze, dass dieses Stück Papier, was ich da letzten Endes geschrieben habe, zu Musik erklingt.
Stell uns noch mal bitte alle Musiker vor, die daran beteiligt waren. Berichte mal, wie habt ihr das aufgenommen? Denn das zeichnet ja auch eure Zusammenarbeit aus, das Künstlerkollektiv, gerade das erste Album Reizüberflutung. Das war natürlich die Kernbesetzung von Safe, aber da haben insgesamt über 50 Musiker und Musikern weltweit dran teilgenommen und ihr wart so teilweise ja auch online zusammengeschaltet. Wie ist es hier in diesem Fall gewesen? Ihr habt es ja vor Ort im Studio aufgenommen bei dir, aber die waren ja nicht alle gleichzeitig da.
Korrekt, also die erste Aufnahmesession, das war die Session, ich nenne sie immer noch wie meine WhatsApp-Gruppe, die Simon-Session. Und zwar waren da die zwei Simons aus meinem Ensemble gekommen, Simon Schröder und Simon Asmus. Simon Asmus spielt Keyboard und Klavier, Simon Schröder ist der Metal-Drummer und wir haben zu dritt im Aufnahmeraum erstmal Rhythmusgruppe aufgenommen. Das heißt, wir hatten so eine Guidespur, die uns ein bisschen so gezeigt hat, ah ja, ungefähr so klingt das nachher. Und ich habe in ein Mikrofon nochmal reingesungen, da-da-da, da-da-da, das ist das Hauptmotiv, was jetzt gerade im Hintergrund läuft. Okay, dann hatten wir Mario Ehrenberg-Kempf, unseren Bassisten aus Hannover, Oliver Mascarenhas am Cello, Julia O. und Volkan Tan. Also Julia O. ist die neue Geigerin an der Aufnahme gewesen. Und Volkan Tan hatte ich ja gerade schon angekündigt, unseren Saxophonisten. Das heißt, das sieht man auch gut im Video. Die saßen alle da in den anderen Raum und haben dann mir quasi die Melodieinstrumente eingespielt plus Basstöne. Und das war schon abenteuerlich, das einmal von A bis Z so zu hören, weil als Kameramann habe ich nicht die Kopfhörer auf und höre dann in dem Momentum nur, was wirklich im Raum erklingt. Und das ist das, was ich dir gerade präsentiert habe. Das klingt plötzlich nicht mehr nach Metal und so weiter. Plötzlich klingt das nach klassischer Musik oder Jazz-Elementen, nach was anderem. Und da hatte ich schon diese Magie kurz einmal kennengelernt und das ist wirklich was Besonderes. Und zu guter Letzt hatten wir noch unsere Sängerin Emilia. Und Emilia, die kommt aus der Ukraine und ist eine richtig fantastische Opernsängerin, die auch schon in Metal-Bands gesungen hatte. Und die hat sehr viel auf dem Kasten und hat sich da zu mir ins Studio getraut. Und wir hatten extra gesagt, wir machen das testweise am selben Tag, nachdem die Melodieinstrumente gespielt haben, hat sie quasi wie einen Handschlag abgelöst, kam an, ich habe sie von der Deutschen Bahn verspätet abgeholt und da war dann eine neue Atmosphäre, weil mit Emilia haben wir dann getestet, was denn erstmal alles mit Operngesang über diesen Kontext geht. Sprich, ich habe einen Haufen Effektgeräte auf dem Boden aufgeteilt, Bandecho und hast du nicht gesehen, Sachen, die man eigentlich aus längst vergangener Zeit von Pink Floyd vielleicht kennt oder so. Und ich habe dann gedacht so, ja, lass mal erstmal ausprobieren, was denn so erstmal überhaupt geht und lass uns mal inspirieren. Und dann kamen wir zu diesen Klangeffekten, die du gehört hast, mit diesen Echos links und rechts und was da alles so geht sozusagen, dass man auch Harmonizer, also sprich wie drei Stimmen aus einer generieren kann und so weiter. Das kennt man von Bands wie Evanescence zum Beispiel und so, also aus Metal-Kontext eher. Und da haben wir sehr viel Spaß gehabt, dass wir fast vergessen hatten, den Aufnahmeknopf noch zu drücken am Ende des Tages, weiß ich noch. Und dann hatten wir einen Take von Anfang bis Ende gemacht, schnell, wo das entstanden ist, was wir letzten Endes gerade hören. Das ist wirklich eine schöne Aufnahme geworden, wo ich quasi aktiv hinten einen Haufen Effekte gedreht habe, dass das so geklungen hat, wie es da geklungen hat. Das war eine aktive Improvisation von uns beiden. Das kommt eigentlich heutzutage echt selten im Studio vor. Also ich nehme ja hier viele Bands auch auf. Und dass man sich so viel Zeit nimmt, auch zu sagen, hey, ich experimentiere mal und lasse auch den Tontechniker Live-Effekte drehen, während wir aufnehmen, das macht man meistens aus Zeitgründen gar nicht. Und wir hatten einfach gesagt, wir machen das jetzt mal einfach, so wie man es früher halt gemacht hat, und so ein bisschen generischen Sound zu generieren. Und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass es am Ende so geklungen hat, wie es jetzt klingt. Genau, das ist das Ensemble.
Diese Aufnahmesession mit der Sängerin, die hat denn einen Tag gedauert oder wie lange habt ihr dafür?
Nein. Wir hatten morgens um 9 Uhr mit der Melodieinstrumentgruppe angefangen bis 12 Uhr. 12.30 Uhr war Feierabend, abgeräumt. Ich habe noch schnell den Raum aufgeräumt, weil Emilia ja das erste Mal in meinem Tonstudio ist. Da kann ja nicht so ein Kabelsalat auf dem Boden liegen. Und dann habe ich die Dame abgeholt und wir hatten dann hier so gegen 13 Uhr angefangen und dann bis abends einmal gesessen. Das heißt, die meiste Zeit haben wir tatsächlich damit verbraten, dass wir mal getestet haben, wie die Effekte auf ihre Stimme klingen und was man alles so machen kann. Weil es ist wirklich so, dieser Operngesang ist ganz anders. Man merkt, er klingt anders, aber der ist laut. Sie ist lauter als mein Metal-Schlagzeuger. Sie saß, normalerweise, ich sitze hier jetzt gerade so ähnlich wie du am Radio, ganz nah am Mikrofon, um so einen intimen Sound zu haben. Mit ihrer Gesangstechnik lässt sie dieses Mikrofon vibrieren. Das ist so laut. Das kann man sich nicht vorstellen. Das heißt, sie steht da mit einem riesen Abstand zum Mikrofon. Alleine das musste erstmal erprobt werden, weil macht man normalerweise nicht. Man hat so einen Sänger selten alleine vor einem Mikrofon stehen, sondern die singen typischerweise vor einem Orchester und lernen ihre Technik so einzusetzen, dass das über das ganze Orchester hinweg schallt. Mhm. Das heißt, das musste erstmal getestet werden. Dann natürlich diese Effekte. Ich bin großer Pink Floyd-Fan. Ich krieg da immer so Gänsehaut, wenn ich diese ganzen Soundeffekte und Stimmen höre, die sie manchmal so ausprobiert haben. Und interessanterweise mag das Emilia auch. Und dann sagt man, okay, was ist, wenn ich jetzt also dieses neue Szenario mit diesen Effekten noch ausstatte? Und das muss man einmal ausprobieren, weil das ist ein neuer Kontext. Und dann kommt man plötzlich zu neuen Ergebnissen.
Emilias Gesang, sie ist Opernsängerin. Wie nennt man das eigentlich? Sie singt ja keine Worte, sondern sie singt Silben oder wie genau, gibt es da eine Bezeichnung für?
In diesem Stück arbeiten wir eigentlich mit so einem Element, was man aus dem Jazz unter dem Begriff Scat kennt.
Ah, okay.
Im klassischen Sektor sagt man einfach auf Silben singen, wie du es auch gerade sagst. In manchen Stilen benutzt man ein Keyboard, das so ähnlich klingt wie eine Opernsängerin. Das waren die Moog-Synthesizer von früher. Die kennt man zum Beispiel von Pink Floyd und so weiter. Und ehrlich gesagt ist da eine sehr große Ähnlichkeit auch vom Klang, wenn man genau hinhört. Und zwischendurch habe ich auch mit einem Gitarren-Synthesizer so einen Sound gefahren parallel zu ihr. Und das merkt man, man kann das nicht so ganz auseinanderhalten. Das heißt, die Stimme resoniert so doll, eigentlich wie so ein Synthesizer fast. Und das ist halt ein großer Unterschied zwischen einem Popsänger zum Beispiel, der so ein bisschen mehr, wie wir sprechen quasi, singt und dadurch eine sehr dolle Intimität durch die Aussprache und der Geschichte schafft. Und bei Opernsängern ist es eher durch diese Resonanz und diesen vollen Klang, der durch den Raum auch noch entsteht, der dazu gepackt wird meistens, traditionell. Nun ist es halt bei uns anders. Ich habe sie hier im schalltoten Raum reingestellt. Das ist ein neues Gefüge, was sie gar nicht kennt. Das ist nicht typisch. Und dann natürlich so ein Mikrofon-Setup, wo man sagt so, das ist ganz schön abgefahren, dass die Sängerin jetzt im Tonstudio so weit weg von dem Mikrofon ist, damit das erstmal funktioniert. Und dann auch noch, dass das Ganze so übertragen wird, wie auch wirklich ihre Stimme klingt. Das muss man ja auch mal testen. Das ist ja anders, als man es normalerweise macht. Spannend ist halt letzten Endes diese Fusion bei unserem Stil. Das ist Fusionsmusik. Fusion aus den 80ern gab es das. Ich pack da jemanden in einen neuen Kontext und dabei werden neue Impulse von allen gesendet letzten Endes. Und das ist voll spannend. Sie sagt dann plötzlich, das klingt wie das Stück, was ich schon mal gehört habe. Und dann kommen Sachen zum Vorschein, die man meistens nicht erwartet. Viele klassische Musiker, die ich jetzt kennengelernt habe, hören gerne Metal-Musik und haben eine große Ambition dafür. Aber es gab nie einen Anlass, dass sie das ausprobieren konnten. Und bei ihr war es auf jeden Fall so, dass da sehr viele 80er Jahre Rock- und Metal-Bands auf einmal genamedroppt wurden, wo ich gesagt habe so, okay, wir können das ja mal probieren, aber bitte mal mit deinem klassischen Gesang. Ich möchte das jetzt einfach mal wissen, was da passiert, wenn wir mal sowas Ähnliches probieren. Hier am Ende weiß ich noch auf jeden Fall, kann ich ja nochmal reinscrollen. Hier unten ist unsere Sängerin. Ich meine, hier am Ende hatte sie auch zweistimmig gesungen, oder? So klingt das zum Beispiel einstimmig. Ist schon ein cooler Passage, ne? So, und wenn ich jetzt mal gucke, da hatten wir mal so Popgesang ausprobiert. Und irgendwo davor, in diesen Untiefen an Soundmaterial, ah, die finde ich jetzt gerade nicht so schnell. Also mit anderen Worten, wir haben da sehr viel experimentiert, versucht mit diesen klassischen Soundeffekten zu arbeiten. Und letzten Endes hört man jetzt auch hier so diese ganzen Echo-Sachen, ne? Und dann kommt da so eine Hallfahne hinter. Sie hatte hier in diesem Raum gesessen. Also solche Sachen haben wir ausprobiert. Und den Hall, den du hörst, das ist halt der Flur von oben zum Beispiel. So, oder das Echo, was wir gehört haben, das war eine alte Tape-Maschine. So, oder solche Sachen, die man eigentlich heutzutage einfach nicht mehr macht.
Also wirklich ein einzigartiges Hörerlebnis, was Neues, was ihr da geschaffen habt durch diese Fusion. Wie ging das denn weiter? Wann habt ihr die Aufnahmen gemacht?
Also ich wollte unbedingt sie im Dezember fertigstellen, also dass alles im Kasten ist, damit ich im Januar loslegen kann.
Und du hast das Ganze gemastert?
Ja, genau. Also so ein Prozess läuft so ab. Ich habe jetzt also von drei Räumen die Aufnahmen. Ne? In Raum 1 war die Rhythmusgruppe, in Raum 2 waren die Melodieinstrumente und dann kam nochmal die Sängerin in diesem Raum, wo wir gerade sitzen. Und dann schneide ich die erstmal synchron zusammen, dass das erstmal alles passt. Das dauert schon seine Zeit. Wenn das alles geklappt hat, dann bearbeite ich den Klang zu den jeweiligen Ästhetiken, dass das auch passt. Das heißt, der Metal-Drummer klingt natürlich anders von der Soundästhetik als eine Opernsängerin, die eine schöne, warme, weiche Stimme hat, die wir alle doch so lieben. Oder die Geige, die so richtig intim ins Ohr eine schöne Melodie flüstern kann. Ja, wenn das erstmal stimmt, schicke ich das mal an KünstlerInnen und die haben dann natürlich ihre eigenen Präferenzen und die muss ich dann natürlich einmal alle zeigen. Das fühlt sich so ein bisschen bürokratisch an, sozusagen. Ich sammle einmal so einen Katalog an Änderungsmaßnahmen und passe das dann einmal an. Und wenn das dann geschafft ist, dann kommt die nächste Hürde, nämlich ich muss ein Video schneiden aus dem Ganzen. Und dann, wenn das Video fertig ist, bin ich dann an dem Punkt, wie ich heute bin, dass ich sagen kann, Mensch, das Ding ist fertig. Ich kann es dir zeigen und den Zuhörern. Und letzten Endes können wir heute zum ersten Mal dieses Stück einmal so richtig genießen.
Da freue ich mich schon drauf. Wie läuft das ganz technisch? Also du hast parallel, während die gesungen haben, hast du tatsächlich die Kamera bedient?
Das ist, ja, ich weiß, das klingt so verrückt.
Du bist ja multitaskingfähig, das weiß ich, aber das ist natürlich dann nochmal eine ganz neue Kunstform, die du da auch noch mit reinbringst.
Also immer, wenn ich bei diesem Projekt zumindest bin, bin ich auf jeden Fall in den Limits meiner Möglichkeiten. Normalerweise hat man einen Tontechniker dabei, einen Kameramann oder Frau und vielleicht noch einen Assistenten, der einfach nochmal helfen kann. Ich mache das alleine, alles. Das heißt, ich schreibe die Musik, ich produziere sie, ich bin der Tontechniker an dem Tag und ich spiele auch noch gleichzeitig. So, wie macht man das dann? An dem Tag, wo wir die Rhythmusgruppe aufgenommen haben, hatte ich das Privileg, einen Kameramann dabei zu haben, damit das überhaupt funktioniert, damit ich eine Last weniger habe, sondern nur mich auf die Aufnahme, das nebenbei ins Mikrofon, Songparts vorsagen, was gleich passiert, und das Gitarrespielen zu konzentrieren. Man hat 8 Kameras parallel laufen, die man dann zusammenschneidet, so ein Konglomerat erstmal von dem einen Tag.
Du hast konkret 8 Kameras?
Genau. Du hast hinter dem Schlagzeuger, vor dem Schlagzeuger die Tasten, das Gesicht des Keyboarders, mich an der Gitarre, die bewegte Kamera vom Kameramann und ein paar extra Sachen. Weil heutzutage ist das so, dass das sonst anderweitig gar nicht mehr so spannend aussieht. Das ist echt ein Phänomen. Wir sind von Netflix und Co. so beeinflusst, dass das Video echt spektakulär sein muss.
Was für Kameras sind das, die du da hast? Und das können ja nicht alle so hochklassige Videokameras.
Unterschiedlich. Ich habe ja natürlich einen Kameramann dabei, der hat ja dann auch seine eigenen dabei. Das sind ja nicht nur alles meine. Was haben wir da? Also Sony-Kameras, ne? So von der Alpha-Serie. So verschieden aus, die halt alle letzten Endes so eine Art 4K-Auflösung möglichst generieren. Das ist natürlich nicht bei allen der Fall, einfach weil es halt nicht umsetzbar ist auch manchmal, ne? Muss man auch mal sagen. Irgendwann muss man sagen, hier ist ein Limit, was wir nicht überschreiten können. Und bei den Kameras ist es letzten Endes auch so, die sind nur gut, wenn das Licht gut ist. Das heißt, alles hier in den Räumen ist ja auch darauf ausgesetzt, man kann überall mal die Farbe korrigieren, das flackert nicht. Überall ist Nebel drin in den Videokameras räumen. Das heißt, ich mache da immer so ein bisschen Atmosphäre damit. Da muss man aber auch nicht zu viel machen, weil sonst funktionieren die Mikros irgendwann nicht mehr. Also das ist so ein schönes Wechselspiel. Und da merkt man, wie ich so in Technik aufgehe letzten Endes. Das ist eine Synergie, wenn wir da zusammenarbeiten. Das Schwierige, was danach passiert ist, wenn der Kameramann nicht da ist, heißt das, ich drücke auf Aufnahme, habe vorher den Soundcheck gemacht, leite nebenbei, während ich eine Kamera mit der linken Hand halte, versuche ich mit der rechten Hand ganz langsam den Puls zu dirigieren, damit die Klassiker wissen, wo die 1 ist und die Einsätze sind. Das benötigen die aus dem Jazz- und Pop-Kontext eigentlich die MusikerInnen nicht, aber aus der Klassik ist es durchaus teilweise an bestimmten Passagen mehr als angebracht, das einmal zu geben, weil das sie nehmen Musik anders wahr. Sie spielen in Bögen, sie hören aufeinander und für sie ist es nicht unüblich in der Musik, dass bestimmte Passagen Sachen auseinanderdriften und wieder zusammenkommen, weil das nennt man Bögen ausspielen. Das kommt aber in diesem Rock-Pop-Kontext, der hier ist, faktisch 99,9% der Fälle nicht vor, um es einfach so zu sagen. Um sie also alle zusammenzuhalten, muss ich quasi auch noch nebenbei dirigieren, während ich eine Handhaltkamera führe. Das führt dazu, dass entweder das Dirigat leidet, also Musik, oder die Kamera. Ich gehe eher auf den Kompromiss, dass die Musik läuft und die Kamera dann dafür manchmal kurz nicht so perfekt ist und gehe dann den Kompromiss ein, lieber mehrere fest montierte Kameras zu haben, auf die ich noch zurückgreife. Deswegen nehmen wir auch mit vielen Kameras auf, weil es ja halt nur diesen einen Moment gibt. Es gibt diesen einen Moment und wenn der nicht aufgezeichnet ist, dann haben wir ein Problem, dann müssen wir nämlich nochmal ran. Und bei einem Stück, was so knapp 15, 20 Minuten so lang ist, da ist es nicht so einfach, das immer wieder durchzuführen, weil man braucht viel Konzentration, viel Energie und die Stimmung muss passen in dem Moment. Das ist ein magischer Moment, den wir festhalten wollen. Und wenn der eine nicht festgehalten ist, dann ist die Magie flöten gegangen. Dann muss man so lange warten, bis sie wiederkommt. Und da habe ich auch schon in der Vergangenheit viele Szenarien kennengelernt. Deswegen mache ich es immer etwas überdurchschnittlich viel vom Engagement bei der Aufnahme, damit man im Nachgang alle Möglichkeiten hat.
Und man kann sich eure Werke, die ihr bisher aufgenommen habt, ja auch schon anschauen auf deinem YouTube-Kanal. Dabei wirklich auch die Musikerinnen und Musiker da in Aktion zu sehen. Und das war dir offensichtlich immer schon wichtig, denn das betrifft die letzten Jahre, die ihr da zusammen schon musiziert, dass ihr da jeweils immer die Sessions aufgenommen habt. Als tolles Video mit verschiedenen Kameraeinstellungen.
Ja, ich finde, man kann einfach auf drei Ebenen Musik richtig schön feiern. Das Schönste ist natürlich live, wenn wir zum Beispiel im Jazzclub in Hameln gespielt haben und die Leute da sitzen. Man kann mit denen reden, man hat ein schönes Ambiente, wo man auch spielt. Und das ist, glaube ich, so mit eins der schönsten Momente, finde ich, wie man Musik genießen kann. Das nächste danach ist, wenn man wirklich eine aufwendige Videoproduktion hat, finde ich. Wenn man dann zu Hause eine vernünftige Anlage hat und einen schönen Bildschirm, kann man sich gemütlich machen, so wie so ein Filmeabend, und Musik auch so genießen. Weil das Auge kann doch schon viel beeinflussen nochmal zusätzlich, muss man sagen. Es ist interessant, was man für Dinge auf einmal hört, wenn man den Spieler sieht oder die Spielerin. Oder auch zum Beispiel haben wir häufig die Erfahrung gemacht, dass wenn man ein Instrument plötzlich sieht, dass man es lauter wahrnimmt, weil man seinen Fokus darauf einstellt. Und das ist halt ganz spannend. Das geht natürlich nicht, wenn man das Element der Kamera wegschaltet plötzlich und nur noch Sound hört. Dann das Letzte ist so, ich bin ja so ein Schallplattenfan. Ich mag es, wenn man eine vernünftige Aufnahme auf einem vernünftigen Datenträger hat. Schallplatte ist natürlich Nostalgie an der Stelle. Eine gute CD oder online hängt vom Anbieter ab. Also wenn man streamen möchte, da bin ich auch der Meinung, da muss man auch ein bisschen getestet haben. Und dann ist es auch, dass man sich mal Zeit nimmt, um Musik zu hören. Dass man sich in Ruhe zurücklehnt und Musik hört und entspannen kann. Und da sind natürlich Konzerte oder die Schallplatte, wo man mal halt nicht zum nächsten Song skippen kann und nicht die 30 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne, die wir alle haben mittlerweile auf YouTube und Co. Dass man dann sagt, hey, ich setze mich jetzt mal hin und ich höre mir das mal von Anfang bis Ende an und gucke, was da alles überhaupt entsteht in dem Momentum bei mir. Und vielleicht beim zweiten Mal hören klingt das schon wieder ganz anders.
Und da passiert natürlich eine ganze Menge, gerade in so einem Stück, in dem wirklich so viel Input drin steckt, so viel verschiedene Musikstile, so viele auch Motive, die da anklängen. Das zeichnet ja auch Safe aus. Reizüberflutung, der Titel des ersten Albums war ja wirklich Programm. Es sind so viele Reize, die dort auf einen einprasseln. Und sie sind nicht alle einfach zu verarbeiten. Also es braucht schon auch wirklich die Hingabe dazu, dass man das auch genießt. Es sind viele Stücke da, die sofort eingängig sind, auch für uns hier im Radio zu spielen sind. Aber es sind auch ganz viele tolle Stücke, die ein bisschen mehr Zeit brauchen, vielleicht um sie zu entfalten und die auch wirklich dann ganze Welten da einem eröffnen, wenn man sich drauf einlässt.
Ja, bei der Sinfonie ist es natürlich jetzt beispielsweise ein bisschen anders als bei dem Album. Bei dem Album hast du viele Stücke, die dann nacheinander sehr kontrastreich wirken. Und bei der Sinfonie, das ist jetzt etwas, was ich mir für dieses Jahr als Ziel gesetzt habe, ist es so, dass es sich über einen langen Zeitraum entwickelt und alles ineinander übergreift, dass man immer dieselben Ideen hört, wie sie sich weiterentwickeln, wie sie sich verzahnen und wie alles Hand in Hand geht und die KünstlerInnen sich gegenseitig den Ball zuspielen. Und das war halt vorher nicht der Fall, weil das war halt ein riesen Zeitraum, um überhaupt sowas entstehen zu lassen als Projekt. Jetzt ist das Konzept da, die Künstler sind im Kollektiv alle vorhanden. Die Ideen sprudeln förmlich und man kann eigentlich gar nicht mehr stoppen. Ich bin gerade dabei, ein neues Stück, was mit zwei Schlagzeugern und einem symphonischen Percussionisten, also sprich jemand mit Pauken, Mallets, also sowas wie ein Vibraphon oder so weiter, dass die drei zusammen eine Komposition spielen, das war vorher nicht denkbar. Weil vorher war man so, kann man das überhaupt kombinieren? Und jetzt sagt man so, ja, wir haben jetzt schon so viel kombiniert, da waren schon so skurrile Sachen dabei, wir haben keine Berührungsängste mehr, dass wir sagen, das geht nicht. Da ist eher die Frage, wen nehmen wir sozusagen? Und hat der oder diejenige dann etwas, was er oder sie halt auf den Tisch packen kann, wo man sagen kann so, damit können wir vielleicht sogar noch was Neues rausholen, was wir vorher noch nicht hatten als Element. Gerade wenn man die Live-Aufführung von uns sieht und wir mal mit einer anderen Besetzung spielen, wird man merken, dass die Musik komplett anders wirkt und klingt. Oder wenn man beispielsweise seine Lieblingsband hat und dort einer der Bandmitglieder sich plötzlich ändert, ändert sich schon der komplette Bandsound. Und das ist ja die Magie vom Safe-Kollektiv letzten Endes. Wir haben ja bei fast jedem Konzert immer wieder eine andere Besetzung angepasst an den Bedingungen, wo wir spielen. Wir hatten ja letztes Jahr in Brelingen gespielt, da waren wir ja zum Beispiel in so einer Kirche im Winter Jazz Festival im letzten Jahr und dort haben wir sehr konzertant gespielt. Das heißt gar nicht so laut und eher so die weichen, warmen Klänge rausgelassen, wie man sie eher vom Orchester oder Jazz kennt. Im Open-Air-Festival von Pinneberg, wo wir vor ein riesen Publikum gespielt haben, mit riesen Anlage draußen, das war eine Rockshow dagegen, ne? Und andere Leute. Im Jazzclub in Hameln haben wir so ein Mittelding gefahren letzten Endes, weil ich wollte unbedingt, dass man einmal so den Metal-Drummer auch wirklich, den Simon, alles hört. Und dann natürlich gab es noch andere Konzerte, wie unser Fernsehkonzert in Köln oder in Berlin, wo wir mit einem anderen Drummer plötzlich gespielt haben, mit einem anderen Background. Und schon klingt das Ganze total anders, aber auch schön. Das ist das, was ich auch gerne mit diesem Projekt vermitteln will. Es gibt nicht das eine, diesen einen Stil. Es gibt nicht nur Metal, es gibt nicht nur Klassik, es gibt nicht nur Jazz, sondern diese Dinger dazwischen, diese feinen Grenzen, die machen doch uns letzten Endes zum Menschen auch aus. Und das ist das Schöne am Dasein, am Kultur, am Feiern, am Gemeinsamsein, wie an einem Tisch sitzen mit ganz vielen Freunden, gutes Essen genießen und sich zu unterhalten. Genauso soll dieses Projekt wirken.
Die Symphonie des Lebens. Du hast erwähnt, es gab die große Uraufführung auf dem Sommer-Jazz-Festival. Wie unterscheidet sich jetzt diese Form, die wir hier hören, die ihr dann ja nochmal erarbeitet habt im Studio, von dieser Uraufführung?
Ja, im Summer-Jazz-Festival wollten wir ursprünglich eine Live-Aufnahme machen. Leider Gottes ist passiert, dass es einen technischen Defekt gab, gerade als wir dieses Stück gespielt hatten. Alles war auf dem Kasten, außer die letzte Nummer. Das war natürlich ärgerlich und wir waren der Meinung, ob sich das überhaupt nochmal anbietet, dieses Stück zu spielen, wird schwierig. Vielleicht sollten wir eine Recording-Session machen. Ich bin jemand, der relativ schnell zur Tat schreitet und dann sagt so, ja komm, dann machen wir am so und so vierten eine Aufnahmesession und versuchen, das Stück nochmal umzusetzen. Nun ist es so, wir haben natürlich neue Leute dabei und dadurch unterscheidet sich ein bisschen die Aufführung. Wir haben noch mehr Leute dabei. Ich zitiere lieber einen meiner Lieblingsgitarristen aus den 80ern, Yngwie Malmsteen, der sagt, more is more, also mehr ist mehr. Und das klingt auch nach wirklich mehr und voll. An der Stelle ist es wirklich sehr, sehr, ich bin immer wieder überrascht, was man noch rausholen kann mit neuen Leuten und wie man sich dadurch neue Plätze und Freiräume schaffen kann auf anderen Ebenen. Und das Besondere jetzt hier an der Stelle ist, wenn man sich das Video einmal komplett anschaut, wird man drei Elemente sehen die ganze Zeit. Zum einen wird man Konzerteinblendungen sehen vom Ursprungskonzert, die natürlich die Sachen, die wir da live aufgenommen haben. Man wird Bilder sehen, die beim Konzert in Pinneberg gab es einen Musikerzeichner. Sprich, der hat Zeichnungen live gemacht von den MusikerInnen. Und das war der Jürgen Habedank. Und seine Zeichnungen und Werke werden auch dort ausgestellt in diesem Bild. Das heißt, eine Synergie, dass man zumindest eine Vorstellung hat, was ist da überhaupt passiert? Weil das Publikum hat zur Musik getanzt teilweise, Ausdruckstanz und so. Wir hatten eine Ausdruckstänzerin tatsächlich auch dort drin eingeschleust, das wusste ich gar nicht, bis zum Schluss zumindest. Am Ende kommt so ein Ausschnitt vom Konzert, damit man einmal sieht, so hat das wohl damals ausgesehen. Weil ich denke immer noch so, das war ein besonderer Moment und der lässt sich nicht rekreieren. Aber das, was wir jetzt geschaffen haben, ist auf jeden Fall so, wie ich es mir vorgestellt habe, wie es hätte laufen sollen. Wir hatten damals nicht die Sängerin, die ich mir eigentlich gewünscht hätte, sozusagen. Wir hatten sie nicht dort, weil es zeitlich halt nicht geklappt hat. Natürlich ist es für einen Tontechniker eine Riesenherausforderung, so einen komplexen Bandapparat abzunehmen, dass der Sound gut war. Das war Gott sei Dank an dem Tag recht schnell, weil der Typ war ein Genie am Mischpult. Bei dem ersten Stück war noch nicht alles klar sozusagen, ab dem zweiten Stück total die Musik verstanden, worauf es ankommt. Es lief super. Und die Leute waren auch so, es war ein sehr diverser Menschenpulk. Wir hatten viele alte Jazzliebhaber, wir hatten viele Schüler im Publikum, was mich sehr verwundert hatte, was hatte ich noch nie bis dato. Und wir hatten Leute, die halt wirklich wegen dieser Musik gekommen sind. Leute zum Beispiel aus dem Metal, Leute zum Beispiel aus dem Klassiksektor, Leute, die sich halt bewusst mit bestimmten Aspekten unserer Musik schon beschäftigt haben und deswegen getriggert waren, auf so ein Jazzfestival mal zu gehen. Und ich meine, der Rahmen war sowieso abstrakt, es wurde sowieso nur immer mit dem Motto Beethoven gespielt. Das war wirklich eine Synergie, die da stattgefunden hat. Und ich finde, um wirklich zu verstehen, wie dieses Stück funktioniert und woher es kommt, ist das der Grund, warum Bilder eingeblendet werden, permanent vom Konzert, Videoeinstellungen, die Fotos, die Zeichnungen vom Zeichner und es werden auch nochmal unten rechts immer die Formteile und die Gedanken dazu kurz eingeblendet, damit man so ein bisschen zumindest nachvollziehen kann, wie so ein verrücktes Ding, was so knapp 15 Minuten, 20 Minuten lang ist, zustande gekommen ist. Und so erzählt man zumindest einen Teil der Geschichte und kann sich reinversetzen. Und schöner wird es natürlich, wenn man es dann live sieht. Wir werden es ja auch noch live aufführen.
Das musst du uns gleich nochmal sagen. Nun hast du uns ein Making-of präsentiert der Symphonie des Lebens. Und nun ist es soweit. Wir werden sie hören. Heute Radiopremiere bei Radioaktiv. Das Künstlerkollektiv SAFE. Unter der Leitung von Julian Scarcella. Wir hören
die Symphonie des Lebens.
Die Symphonie des Lebens ist aus rechtlichen Gründen hier in der Podcast-Version nicht zu hören, aber den direkten Link zum Musikvideo auf Julian Scarcellas YouTube-Kanal finden Sie hier drunter in der Radioaktiv-Mediathek.
Wow, das muss man jetzt erstmal sich setzen lassen. Was haben wir da gehört? Wir haben vorher gehört, wie es entstanden ist, was die Ideen dahinter waren. Jetzt haben wir sie erlebt. Du hast es gesagt, man kann sich das Ganze auch anschauen. Das ist nochmal eine neue Dimension dazu. Wann genau wird das Video dazu online gestellt?
Genau zum selben Zeitpunkt wie diese Radioaufführung auf dem YouTube-Kanal von mir unter meinem Namen Julian Scarcella. Dementsprechend können sich die Leute dann dort nochmal das in Ruhe anschauen. Vor allem mit den ganzen Eindrücken von dem Live, wovon ich berichtet habe, mit den Fotos, mit den Zeichnungen, mit den Texten, mit den Zitaten von den Leuten, was sie da auch teilweise gesagt haben und natürlich am Ende mit der Einblendung beim Abspann von dem Originalkonzert, um zu sehen, was ist da überhaupt letzten Endes passiert. Und dann wird das halt auch demnächst mal live aufgeführt, worauf ich mich am meisten freue.
Gibt es schon Termine, wo man euch live sehen kann und wo das Stück aufgeführt wird und auch eure anderen Stücke? Denn es wird ja einige Konzerte geben hier bei uns im Landkreis, sogar in dem Ort, in dem dein Studio steht, in dem du lebst.
Oh ja, wir werden ganz schön viele Konzerte hier in der Gegend machen erstmal. Ich sag jetzt mal erstmal nur einen Termin. Und zwar werden wir am 8. Juni, das ist so eins der ersten Konzerte, die wir demnächst wieder spielen werden, weil ich davor noch ein paar Aufnahmesessions zu tätigen habe und Kompositionen, wovon ich schon so ein bisschen gesprochen habe, zu tätigen habe, wird es am 8. Juni beim Drumtech Festival das erste große Konzert geben, wo wir mit Simon Schröder, Mario Ehrenberg-Kämpf und Volkan Tan als Quartett mit ein paar besonderen Überraschungsgästen ein besonderes Konzert, sagen wir mal so. Es sind Drumtech Days, sprich da sind Europas und teilweise weltweit größten Drummer eingeladen und Drummerinnen.
Drumtech, das ist der E-Drum-Hersteller, der tatsächlich seinen Sitz hat im Dörfchen Fischbeck.
Ja, das ist Wahnsinn, oder?
Und Tage der offenen Tür haben mit diesen Drumtech Days. Man kann da sich mal die Räumlichkeiten anschauen, mal gucken, was da passiert, einige Konzerte erleben.
Es ist sogar teilweise ein bisschen mehr sogar. Mir hat das so Matthias Lück, einer der Abteilungsleiter da, der hat das mir so richtig schön gesagt, das ist der Tag, wo sie das mal umsetzen können, was sonst nicht möglich wäre. Sie haben Workshops, da sind sehr beeindruckende SchlagzeugerInnen eingeladen worden, die man sonst teilweise nur in ganz speziellen Szenarien selten zu Besicht wirklich so nah bekommen kann und dann noch 1:1 Unterricht dabei teilweise. Dann gibt es auf jeden Fall die Live-Konzerte, die man draußen auf der großen Bühne sehen kann. Und dann hat man natürlich, wenn man mal einmal vor Ort ist, das ist ein riesen Ausstellungsfläche an E-Schlagzeugen, akustischen Schlagzeugen, Seminarräume, Bildungsräume, dann die eigene Bürofläche, das eigene Fotostudio, das eigene Riesenlager und so weiter und so fort. Das muss man einmal, glaube ich, gesehen haben, um es wirklich, um eine Vorstellung zu haben. Und deswegen ist es halt so spannend für uns. Unser Schlagzeuger Simon Schröder ist halt so ein Typ, der spielt in wirklich großen Metal-Bands mittlerweile. Nur noch. Ich kann es mir gar nicht mal anders vorstellen mittlerweile. Und der passt da halt einfach richtig hin. Und da ist auch halt der Gedanke nahe, dass wenn solche Nerds für Schlagzeug eingeladen werden, dass er auch dorthin gehört und dort einmal die Sau rauslassen kann. Nun ist es so, dass wir natürlich nicht nur Metal spielen und dadurch ihm auch den Platz geben, sein komplettes Potenzial mal zu zeigen sozusagen, weil er kann noch viel, viel mehr, der Junge. Und dementsprechend freue ich mich, dass wir da auch extra Kompositionen für ihn dann so ein bisschen da auf die Bühne bringen können, damit da was ganz Besonderes passiert.
SAFE Live am 8. Juni bei den Drumtech Days. Wann genau werdet ihr auftreten?
Ich glaube, das wird 18.30 Uhr sein, aber die genaueren Infos werden sowieso demnächst auf die Drumtech-Seite präsentiert. Es wird am Abend auf jeden Fall sein.
Und man wird das ausführlich auch nochmal hier bei Radioaktiv in den Veranstaltungstipps hören. Was kostet das Eintritt?
Tatsächlich gar keinen.
Der Eintritt ist frei bei den Drumtech Days. Also man hat da die Gelegenheit, fantastische Bands dort live zu erleben. Der Eintritt ist frei. Man kann Safe dort live sehen und...
Genau, man wird da einfach uns sehen. Man kann halt sich das so vorstellen, da ist eine Riesenbühne vorne aufgebaut, so ähnlich wie beim Pflasterfest. Dort kann man als Kundschaft sozusagen rumlaufen und auch auf die Verkaufsfläche. Und dann natürlich die Workshops, die sind natürlich viel, die muss man honorieren oder die sind bezahlt.
Workshops kann man da buchen im Vorfeld schon und kann sich dafür anmelden. Für das Konzert muss man sich nicht anmelden. Einfach vorbeischauen. Radioaktiv wird sich darüber informieren, wann es da losgeht. Wie geht's mit euren Aufnahmesessions weiter? Nun ist die, ja, du hast es vorhin gesagt, das ist eine Symphonie, aber es ist eigentlich ein Sonatenstück.
Also das ist die Sonatenhauptsatzform. Der angehende Musiklehrer spricht aus mir.
Die Sonatenhauptsatzform.
Oh ja, das klingt immer so groß und so schön und ähnlich eigentlich wie jeder Popsong in gewisser Weise auch an manchen Stellen. Das ist das Witzige an der Sache. Bloß halt länger.
Wie geht es weiter mit eurer, du komponierst ja nun ständig weiter, wird es eine weitere Veröffentlichung geben?
Im Rahmen von SAFE, wir werden in diesem Jahr Konzerte mit internationalen Stars zusammen machen. Anders als im letzten Jahr, wo wir mal so einen Gast mal so dazugeholt haben, bin ich der Meinung gewesen, dieses Jahr eine Förderung zu beantragen und so ein richtiges Pulk an internationalen Stargästen auf die Bühne zu packen. Und deswegen kommt es halt dazu, dass ich einen Haufen an Stücke gerade am Komponieren bin und dass bei diesen Konzerten, die vom MWK gefördert werden, also Ministerium für Wissenschaft und Kultur, diese Stücke werden dort aufgeführt. Sprich, wir werden mit Minimum 2 Drummern live auftreten, die gleichzeitig spielen. Percussionisten sind auch noch mit dabei. Wir haben Pianisten, Saxophonisten, Sänger, Akkordeon, Geige, Cello, das Standardwerk, sag ich mal, vom Scarcella, was man so kennt, Bass und so weiter, Gitarre. Das wird alles auf der Bühne gleichzeitig sein. Es werden auf jeden Fall Minimum 10 Leute auf der Bühne live musizieren. Das heißt, die Rahmen sind auch dementsprechend angepasst. Die Bühnen sind relativ groß, damit man auch wirklich so dieses Mini-Orchester da, was so skurrilerweise aus Instrumenten aus allen Gattungen zusammengestellt ist, live auftreten sehen kann. Wir werden ja in diesem Jahr in Leverkusen Jazztage auch wieder mitspielen, wie im letzten Jahr. Wir werden in den Herrenhäuser Gärten spielen, zum Beispiel in Hannover. Und da gibt's noch weitere Konzerte, wo ich noch nicht die Befugnis habe, gerade drüber zu sprechen. Die sind noch top secret. Aber ich habe mal jetzt schon mal so 3-4 Sachen geteasert. Wir werden auch noch in Hessisch-Ollendorf ein sehr, sehr schönes Konzert demnächst spielen, worauf man sich nochmal freuen kann. Also das heißt nicht in Fischbeck, sondern wirklich in Hessisch-Ollendorf.
In der großen Kernstadt.
Genau.
Werdet ihr mittendrin
Weltmetropole.
Werdet ihr auch mitten auf dem schönsten Platz dort spielen.
Genau.
Direkt
also,
vor der Kirche.
Genau, direkt vor der Kirche wird eine schöne Bühne auch noch dort aufgebaut.
Wann ist das? Sagst du schon mal.
Am 3. August in Hessisch-Ollendorf auf dieser wunderschönen Bühne, die wir schon gerade besagt hatten, vor der Kirche. Da wird auch zusammen mit der Wikilu Big Band gespielt, als Vorband beispielsweise. Da müsste ich auch unbedingt denen ein bisschen mehr Platz freiräumen, um sich auch mal ein bisschen zu entfalten. Und dann spielen wir noch am 18.8. ein Konzert in den Herrenhäusergärten. Am 6.9. wird es noch ein kleines Überraschungskonzert geben. Die Location wird demnächst bekannt gegeben. Und am 15.11. kann man uns in Scala Club in Leverkusen mit einer kleinen Livestream-Übertragung im Internet und im Fernsehen gut begutachten. Das sind so ein paar der jetzt schönen großen Events, die ich jetzt ankündige, wo ich sehr stolz bin, auch dabei zu sein und das mit organisiert zu haben, weil jedes Mal etwas ganz Besonderes auf der Bühne passieren wird.
Das Jahr ist safe. Das ist schon mal sicher, was Musik angeht. Die Fusion der großen Musikstile. Safe. Bringen ihre Symphonie des Lebens raus. Ganz herzlichen Dank, Julian Scarcella.
Vielen lieben Dank, Jan.
Es war ein großes Vergnügen, dass du uns hier über deine Schulter hast blicken lassen und mal ganz genau gezeigt hast, wie so ein großes Musikstück entsteht mit so vielen fantastischen Musikerinnen und Musikern. Und vor allem, dass du uns hier eingeladen hast in die Muli Studios. Ich glaube, der Sound, der war heute besonders gut. Dank diesem Soundingenieur hier.
Ja, so muss das Ding laufen. Ne? Erstmal so ein paar Mikros aufbauen.
Und herzlichen Dank, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass Sie mit dabei waren heute wieder bei Jazz und hier. Einer ganz besonderen Folge, in der wir mal ein Musikstück genau kennengelernt haben, auseinandergenommen haben und gehört haben, wie es entstanden ist. Also herzlichen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie beschwingt. Aus dem Muli-Studios in Fischbeck verabschieden sich
Jürgen Skatella und Jan Hampe.